Lasst die Worte, die ich sage und die Gedanken, die ich habe, euer Herz berühren. Das ist meine Bitte heute. Es sind aber nicht meine Worte, es ist Gottes Wort, das ich weitergeben möchte. Weihnachten, das Fest des Lichts, das Fest der Freude, des Schenkens, des Beschenktwerdens, ist leider wieder vorbei. Ich hoffe, wir hatten alle eine schöne Zeit in diesen Tagen. Und wir freuen uns, dass wir dieses Fest wieder mitfeiern konnten. Ich besonders, dass ich auch heuer wieder dabei sein konnte. Die Christbäume werden wieder entsorgt, verschwinden wieder aus den Wohnungen. Die Krippen werden wieder in Schachteln, Kisten verpackt, im Dachboden verstaut. Und das viel angepriesene Jesuskind wird wieder weggelegt und darf erst wieder am Ende dieses Jahres in Erscheinung treten. Bei vielen wieder aus und vorbei. Aber Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Und das soll nicht nur zu Weihnachten gelten, sondern auch für alle Zeit. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Aber was machen die Menschen mit diesem Jesus? Oder auch was machen wir mit unserem Herrn Jesus, zu dem wir beten, an den wir glauben? Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, was mit Jesus getan wird. Wir können ihn annehmen und mit uns nehmen ins neue Jahr hinein, jeden Tag. Wir können ihn auch ablehnen und so weitermachen wie bisher, als ob nichts geschehen wäre, als ob er gar nicht gekommen wäre und ob er nicht Grund ewiger Freude für uns von Bedeutung ist. Aber wir wissen, ablehnen bedeutet für ewig verloren sein, in die ewige Verdammnis steuern, hinsteuern. Annehmen bedeutet ewiges Leben, ewige Freuden, die nicht kurz sind, so wie es oft im Lied ausgedrückt wird, doch nur kurz sind solche Freuden, bald vergeht der Kerzenlicht. Die Freuden bei Jesus vergehen nie. Annehmen bedeutet ewiges Leben, ewige Freude. Aber ein Aber ist davor gesetzt, nur durch Nachfolge. Ewige Freude nur durch Nachfolge. Der fromme, gelehrte Jude Nikodemus, der kam zu Jesus. Er hatte wahrscheinlich eine Frage, die wir nicht lesen, was er ihn gefragt hat. Aber Jesus hat zu ihm gesagt, du musst zuerst von Neuem geboren werden. Oder muss von oben her geboren werden. Das bedeutet, wahrscheinlich hat er gefragt, nach der Rettung. Du musst von Neuem geboren werden. Johannes 3, Vers 3. Zum Kerkermeister in Philippi, der eine große Not hatte, als Paulus und Silas durch ein Erdbeben von den Ketten gelöst, befreit wurden, an die er sie angeschlossen hat. Und er in Verzweiflung war um sein Leben. Er war dafür verantwortlich, dass sie in den Ketten blieben. Nun sind sie frei und er wollte sich töten. Und überwältigt von der Antwort, dass ihm nichts geschehen kann, weil die sind ja gar nicht entflohen, begann er zu zittern und sagte, ihr Herren, zu Paulus und zu Silas, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet. War die Antwort des Paulus, Apostelgeschichte 16, Vers 31. Und dann kam ein reicher Mann, ein Jüngling zu ihm, hatte auch eine Frage. Die Frage war aber etwas anders gestellt. Er sagte, guter Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Hier geht es nicht um die Rettung, sondern um das ewige Leben. Und das ist auch mein Thema heute. Ewiges Leben, wie kann ich es erreichen? Nur durch Nachfolge. Ich habe vor einiger Zeit so ein Gespräch unter uns Geschwistern mitgehört, mitbekommen. Da ging es darum, bin ich jetzt bereit zum ewigen Leben, wenn ich mich bekehre oder noch nicht? Manche haben gesagt, wenn ich bekehrt bin, dann bin ich gerettet für alle Zeit und Ewigkeit. Diese Meinung teilten nicht alle und auch ich nicht ganz, denn es muss schon etwas dazu getan werden. Und darüber lesen wir heute im Markus-Evangelium in Kapitel 10, die Verse 17 bis Vers 22. Markus 10, 17 bis 22. Und als er, Jesus, sich auf den Weg machte, da lief einer herzu. Er warf sich vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Jesus sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott. Gott allein ist gut. Du kennst ja die Gebote. Du sollst nicht töten, sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, sollst nicht berauben, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sagte zu ihm: Meister, dies habe ich gehalten von meiner Jugend an. Da blickte ihn Jesus an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir nach. Wiedergeburt, die Rettung, die Bekehrung und die Nachfolge, die gehören zusammen, sind untrennbar miteinander verbunden, wenn wir das ewige Leben erreichen wollen. Der Glaube an Jesus Christus, an sein Opfer am Kreuz auf Golgatha, die Hinwendung zu ihm, das Sündenbekennen und Jesus annehmen als Herr und Heiland, das ist die Bedingung, die Gott stellt. Jesus, der Sohn, der gekommen ist, will angenommen werden. Aber nachfolgen ist notwendig. Sonst können wir das Ziel nicht erreichen. Manche Stellen, die ich auch noch aufzeigen werde, weisen ganz klar darauf hin. Glaube die Bedingung, Nachfolge ist notwendig. Unser junger Mann hier in dem Wort hat einen guten Anfang gemacht. Ich möchte sagen, einen sehr guten. Er kommt selbst zu Jesus. Heute müssen die Menschen eingeladen werden, mitgenommen werden, gebeten werden, damit sie unter das Wort Gottes kommen. Oft hingefahren. Dieser Mann kommt zu Jesus. Er geht selbstständig und freiwillig hin. Er läuft sogar mit einer ehrlichen Frage auf den Lippen: Was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Was muss ich tun? Jesus hat zu ihm nicht gesagt: Glaube an mich. Er hat etwas anderes gesagt. Das war dem jungen Mann nicht sehr angenehm. Wir haben es eben gehört. Hier geht es um das ewige Leben. Hier geht es einmal um das, was uns nach dem Tod ereilen wird. Die ewige Strafe, die Verdammnis, Qual oder die Freuden im Herrn. Wie die Frage gestellt wird, so hat Jesus, und so antwortet auch Gott in seinem Wort. Jesus war unterwegs, da begegnen ihm 10 aussätzige Männer. Wir wissen aus unseren Bibelstunden, wie furchtbar diese Krankheit Aussatz auf den Menschen einwirkt, und kennen etwas davon. Und 10 solche Leute begegnen ihm. Sie dürfen nicht einmal hingehen zu ihm. Sie bleiben in der Ferne stehen, denn sie dürfen keinem Menschen in Berührung kommen. Und sie bitten um Erbarmen. Und Jesus hat Erbarmen. Er sagt nicht, ihr seid geheilt. Er sagt, er fordert Glauben wieder. Geht hin und zeigt euch den Priestern, denn das war Vorschrift. Wir kennen das ja. Der Priester konnte sie auch nicht heilen. Er konnte sie nur für rein oder für unrein erklären. Aber sie waren gehorsam, sie glaubten dem Wort Jesu und gingen hin und zeigten sich den Priestern und wurden rein. Wie viele wurden rein? Alle 10. Alle 10 wurden rein. Denn es heißt dann später, als nur einer zurückkam, sich bei Jesus bedankte für die Errettung von dieser furchtbaren Krankheit, und Jesus fragte ihn: Sind nicht 10 rein geworden? Wo aber sind die anderen? Hat sich niemand gefunden, der Gott die Ehre gibt und Gott dankt dafür, dass er gerettet, geheilt worden ist? Und dann sagt er noch ein Wort zu ihm: Dein Glaube hat dich gerettet. Weil er Jesu Wort geglaubt hat, ist er geheilt worden, aber jetzt auch gerettet. Denn er ist zurückgekommen, hat ihm die Ehre gegeben, Gott die Ehre gegeben. Und das heißt, er hat Gott anerkannt und ist gerettet worden. Ein anderes Beispiel zu Naaman, dem syrischen Feldherrn, der auch mit dieser Krankheit behaftet war, keinen Ausweg mehr gewusst hat, dem keine Heilung mehr zugesprochen werden konnte. Dem sagte der Prophet Elisa, der Karl hat einmal über dieses Thema mehr gesagt, in der Predigt, der Prophet sagt, geh hin, tauche 7-mal im Jordan unter. Da war er zornig, dieser Mann. Da habe ich geglaubt, sagt er, er kommt zu mir heraus und tut etwas an mir. Dabei schickt er nur seinen Diener und sagt, ich soll 10-mal in diesem schmutzigen Wasser untertauchen. Was bildet sich da ein? Haben wir nicht in Damaskus Flüsse, die besser und reiner sind als dieser Jordan? Und er wollte nicht. Der Diener war klüger als er und sagt, tu es doch. Er hat dir doch nichts Schweres, nichts Unmögliches aufgetragen. Du kannst dir das tun. Und er ging zum Jordan, tauchte 7-mal unter und war ganz rein vom Aussatz befreit. Er war nachher sicherlich sehr dankbar, hat seine Dankbarkeit auch bezeugt. Aber Gott hat doch Grund zur Klage. Und immer wieder muss er sagen, was nennt ihr mich Herr, Herr? Aber ihr tut nicht, was ich sage. Ihr tut ja doch nicht, was ich euch rate, was ich euch sage. Ein anderer nennt ihn guter Meister wie unser Jüngling. Er fragt sehr höflich. Viele sagen zu ihm, guter Meister, haben es gesagt. Aber sie gehorchen ihm nicht. Dieser junge Mann hier in der Geschichte ist ein feiner Kerl. Er ist sehr höflich. Er sagt, guter Meister. Und er sagt auch, dass er alle Gebote, das Gesetz Mose gehalten hat. Wer kann das von sich behaupten? Auch zur damaligen Zeit nicht. Und er sagte sich selbst, ich muss zu Jesus hin. Ich muss laufen, damit ich ihn erreiche, damit er mich nicht davon geht. Ich muss zu ihm hinlaufen, lesen wir in Vers 17. Und er wirft sich auf die Knie, als er bei ihm ankommt. Er zeigt ihm, dass er demütig ist, unterwürfig ist. Und er hatte nur eine einzige Frage. Guter Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Das war ihm wichtig. Er hat nicht gefragt, was muss ich tun, um gerettet zu werden. Der Mann ist an einem entscheidenden Punkt angelangt. Er steht endlich vor Jesus, von dem er gehört hat, dass er ihm diese Frage beantworten kann. Er steht vor ihm. Er steht vor Jesus. Und noch viel mehr, er ist unter Jesu Augen. Jesus blickt ihn an. Er hat Blickkontakt mit dem Meister, mit dem Sohn Gottes. Er ist schon sehr weit vorgedrungen. Jesus sah ihn auch an. Und er ist in der Liebe Jesus. Denn es steht, Jesus sah ihn an und er hatte ihn lieb. Ist das nicht auch für uns eine große Freude, dass Jesus uns lieb hat? Nicht, dass er unser Gott ist, zu dem wir aufblicken müssen, den wir anbeten müssen, den wir verehren müssen, auf dessen Wort wir achten müssen. Es ist ein Gott, der uns lieb hat, der möchte, dass wir das beste Ziel erreichen, das ewige Leben bei Gott. Der junge Mann will ihn nicht versuchen mit seiner Frage, wie es viele Pharisäer vorher und auch nachher noch getan haben, im Fangfragen gestellt haben, was muss ich tun? Muss ich dem Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Keine Fangfrage. Er will ihn nicht versuchen. Er will nur eine Antwort haben auf seine Frage. Was muss ich tun? Und Jesus gibt ihm Antwort auf seine Frage. Und allen, die wir Fragen haben, die will er gerne beantworten. Jesus, persönliches Wort an den Mann, bedeutet Nachfolge. Folge mir nach. Zuerst aber musst du loslassen, das, was dich festhält, was dich bindet, dass du nicht mit mir gehen kannst. Lass los. Bei diesem Mann war es das Geld, den Vermögen. Nicht, weil er nicht will, dass dieser Mann reich war oder andere reich sind, aber weil es ihn hindert, Jesus nachzufolgen. Darum soll er es loslassen. Er fordert alles, was du hast. Lass von dem los und was dich hindert. Bei diesem Mann war es das Geld. Bei einem anderen ist es auch das Geld. Bei vielen ist es das Geld, dass sie Jesus nicht nachfolgen können, weil sie mit dem Geld so vieles tun können, was nicht in das Gebot Jesu hineinpasst. Und sie behalten das Geld. Sie lassen es nicht los und können den Weg mit Jesus nicht weitergehen. Aber nicht nur der Besitz des Geldes alleine ist es, von dem wir loslassen müssen. Auch wichtig ist das, was wir mit dem Geld tun. Auch das kann uns hindern, Jesus nachzufolgen, weil es uns beschäftigt, immer wieder beschäftigt. Was will ich haben? Was will ich mir kaufen? Was brauche ich, was ich doch nicht brauche? Und ich tue es, beschäftige mich nur damit und verliere mein Geld, aber ich folge nicht richtig nach, wie es er will. Jesus sagt, lass los von dem, was dich hindert, mir nachzufolgen. Ist es das viele Geld oder ist es das, was du mit deinem Geld tust? Ein anderes Problem ist die Eitelkeit von vielen, die Jesus nachfolgen möchten, aber sie sind zu stolz. Dann kann ich nicht mehr so auftreten wie bisher, dann kann ich dies und jenes nicht mehr tun. Und sie bleiben in ihrer Eitelkeit stehen und gehen nicht mit Jesus weiter, wie er es möchte. Bei einem anderen ist es das Hobby, das viele nicht loslassen können. Tätigkeiten, die ihn aufhalten, um mit Jesus zu gehen. Verschiedene Hobbys, die Menschen haben. Wenn ich Jesus nachfolge, kann ich das und das nicht mehr tun. Von dem kann ich mich nicht lösen. Jesus sagt, lass los, folge mir nach. Bei einem anderen ist es die Bequemlichkeit. Das ist ein Hindernis, Gott richtig nachzufolgen. Auch dem sagt Jesus, lass los, deine Bequemlichkeit. Denn die Nachfolge in Christus bedeutet, mit ihm gehen, tun, was er dir sagt. Und wenn er dir etwas sagen will und du bist zu bequem, am Sonntag aufzustehen und das Wort zu kommen oder auch am Abend oder zu bequem, dein Wort zu Hause zu lesen, sagt Jesus, lass los und folge mir nach.